hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören eine Aufzeichnung des Vortrages von Andreas Bartel. Wer hört von euch überhaupt noch Radio? Kinder- und Jugendprojekte bei Bürgersendern am Beispiel von Radio Frei aus Erfurt. Gehalten am 28. November 2016 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim im Rahmen des Fachtages Hör doch mal.
Ja, eine Frage, die wir uns ab und zu durchaus stellen so im Radio, weil wenn wir so mit Kindern und Jugendlichen bei uns Projekte machen und wir die fragen, naja, was für einen Bezug habt ihr eigentlich noch zum Radio, dann gehen wir eigentlich prinzipiell immer gerade schon mit dem ran, die hören ja alle irgendwie ihre Musik über YouTube und wenn sie sich halt irgendwie mit Leuten oder wenn sie Informationen haben wollen, dann ziehen sie sich die auch irgendwie aus dem Internet raus. Und wenn sie dies und das und jenes haben wollen, dann machen sie das auch über andere Kanäle. Aber Radio ist irgendwie gar nicht ihrs. Unsere Grundannahme, um das öfter mal gewesen. Wenn man dann allerdings dann fragt, dann ist es ganz oft so, dass sie sagen, naja, also ich jetzt persönlich nicht, aber natürlich morgens in der Küche bei Mama und Papa läuft halt Radio. Und ja, im Auto dann auch, wenn wir zur Schule gebracht werden. Ja, und dann abends auch wieder. Ja, das stimmt schon. Und insofern gibt es schon so eine ganz große Überschneidung von der Erwachsenenwelt zur Kinderwelt. Und über die Kinder und über diese Überschneidung sagen, kommt man da ganz gut auch dazu, dass die Kinder eben halt doch noch einen Bezug zum Radio haben. Und dann irgendwann halt auch so ab, ich würde sagen so 8., 9. Klasse, durchaus auch ganz oft schon richtig selbst Radio hören. Und zwar dann eher so 89.0 RTL und bei uns ist halt so Landeswelle, Antenne Thüringen, also so Sender, wo die besten Hits der 70er, 80er, 90er, 2000, 2010er und so weiter gespielt werden und das Ganze mit gute Laune-Moderation. Aber da ist ja unser Anspruch auch zu zeigen, oder mal zumindest so ein Fenster zu öffnen, dass Radio da auch anders funktionieren kann. Ich werde sozusagen in dem Vortrag jetzt einen ganz kleinen paar Vorschritte sozusagen dazu machen, was Radio Frei eigentlich ist, damit ihr es grob einschätzen könnt. Und würde mich dann mal so ein paar Aspekten der Kinder- und Jugendarbeit bei uns widmen, wobei das wirklich auch bloß immer so Schlaglichter sind und wenn ihr dann Fragen dazu habt, dann stellt die ganz einfach. Entstanden ist das Radio in diesen ganzen Umbruchsjahren der 1989er, 90er, also wo die DDR gerade im Untergang begriffen war, die BRD sich noch nicht aufgestellt hatte und deswegen sind da kleine so anarchische Zeitfenster entstanden und Möglichkeiten, sich ein bisschen anders nochmal auszuprobieren. Und so war das auch in Erfurt und es gab halt ein paar Leute, die gesagt haben, Radio ist irgendwie ein ganz schönes Medium halt auch einfach, weil es ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Wenn man einen Sender hat, dann kann man relativ schnell viele Leute erreichen. Also gab es ein paar Leute, die gesagt haben, okay, wir versuchen das mal, haben sich nach Frankreich aufgemacht, haben da mit Leuten aus der Radio Libre Bewegung in Frankreich Kontakt aufgenommen und sind dann mit einem Sender zurückgekommen, den sie dann auch relativ schnell ausprobieren wollten. Anders war auch, wie es vorhin ja auch schon ein paar Mal anklang, naja, man hört halt so in ARD, ZDF oder auch in anderen Sendern, dies und das und jenes passiert in der Welt. Und komisch, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden rede, dann sind das ganz andere Aspekte, die ja noch eine Rolle spielen. Also wollen wir die einfach auch einfangen und sind raus bei uns auf den Domplatz gegangen, also den größten Platz, den es da gibt, und haben Umfragen gemacht und haben dies und das und jenes gemacht und haben aus solchen Sachen dann die ersten Ereignisfunksendungen zusammengebaut. Dieser Charme des Radios, da ganz einfach auch ein bisschen mehr zu machen. Das Problem ist bloß, Radiosendungen darf man halt bloß machen, wenn man eine Sendelizenz hat. Und die konnte man entweder für Ereignisfunk beantragen, für Einzelsendungen, oder man musste halt eine richtige Sendefrequenz beantragen. Das ging von 1990 bis 1999, bis dann endlich die Lizenz erteilt wurde. Da war jahrelanges Klinkenputzen, Lobbyarbeit und ähnliches vonnöten, bevor das irgendwann funktioniert hat. Dann gab es 1999 ein Modell, dass sozusagen das Radio sich die Frequenz mit einem offenen Kanal geteilt hat. Wir verstehen uns eher als freies Radio, wo wir alle zusammenarbeiten, wo wir versuchen, eine gemeinsame Redaktionssitzung hinzubekommen. Und offener Kanal ist ja eher so klassisch gesehen zumindest das Prinzip, dass jemand sich anmeldet für eine Sendung, die Sendung einreicht, die Sendung wird am nächsten verfügbaren freien Platz gespielt und dann geht das Spielchen so immer weiter von vorne los. Wurde bei uns in Erfurt zumindest dann mit dem offenen Kanal auch nicht wirklich so gehandhabt. Die hatten auch ihre festen Sendeplätze. 2014 wurde das Thüringer Landesmediengesetz novelliert und seit 2015 haben wir fast eine Vollfrequenz und der offene Kanal Funkwerk sozusagen ist zu weiten Teilen einfach zu uns rübergeflossen und ganz viele von den Leuten, die damals dort waren, machen inzwischen bei uns einfach auch mit.
Was heißt fast Vollfrequenz?
Wir senden von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr in der Nacht. Danach kommt 5 Stunden die BBC und zwischendurch haben wir 2 Stunden als offene Programmfenster für Leute, die sagen, ich habe zwar Lust auf Radio machen, aber will mich auf gar keinen Fall auf Radio frei einlassen. Es gibt so ein paar Sendungen, die laufen da allerdings nicht unbedingt, weil sie jetzt sagen, hey, ich habe keine Lust auf Radio frei, sondern die sagen, ich will unbedingt den Nachmittagssendeplatz haben gegen 14, 15 Uhr, weil den hatte ich vorher schon und ich habe jetzt genau da diese offene Sendefläche hingelegt. Und wir haben eine Sendung, die ist nur auf Russisch und wir haben für uns selbst mal so gesagt, dass wir gerne zumindest Deutsch auch als kommentierende Sprache mit dabei haben wollen, damit irgendwie so die normalen Hörerinnen und Hörer das irgendwie auch besser verstehen. Strukturell sind wir so, glaube ich, ein klassisches freies Radio. Also wir sind ehrenamtlich zum Großteil, also alle Sendungen werden ehrenamtlich gemacht. Wir versuchen, die Hierarchien möglichst flach zu halten und diejenigen, die halt zu den Redaktionssitzungen kommen und die sagen, wir haben Lust und Laune, das und das im Radio zu machen, das sind auch diejenigen, die es dann durchsetzen können. Immer auch so, dass wir versuchen, das transparent zu machen. Also wenn irgendjemand nur Einspruch einheben will, dann hat er noch eine Woche Zeit dafür. Es gibt ein Wiki und es gibt viele Protokolle und es ist vieles, was ganz schön anstrengend ist. Was sich aber, glaube ich, meiner Meinung nach auch durchaus lohnt, weil man halt damit auch es schafft, die Leute viel eher bei sich zu halten und einzubinden. Was nach außen total schwierig zu vermitteln ist, ist, dass wir keinen Chef haben. Also es gibt so viele Möglichkeiten oder so viele Tage, wo irgendjemand ins Radio kommt und meint, ja, ich würde gerne mal den Chef sprechen. Und den Leuten dann sagen, ja, da musst du Montag 18 Uhr zur Redaktionskonferenz kommen, weil dann sind wir alle da. Funktioniert halt nur so bedingt, weil dann sagen die Leute, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, worum geht's denn? Und dann gibt es halt eher so Themengebiete, die abgearbeitet werden. Und wenn Leute zu Kinder- und Jugendprojekten was wissen wollen, dann kommen sie eher zu meiner Kollegin Uli und mir. Und wenn sie irgendwas wegen Vermietung der Räumlichkeiten wissen wollen, dann zu anderen. Wie so viele freie Radios versuchen wir uns auch unabhängig von so Parteien, Politik und so weiter zu machen, ohne natürlich aus diesem Spannungsfeld rauszukommen, sondern wir sind da halt irgendwie auch schon mit drin, versuchen uns da aber nicht instrumentalisieren zu lassen, beziehen aber halt so bei Sachen, wo es halt notwendig ist, oder wo wir es für sinnvoll erachten, halt auch Positionen. Also wir haben jetzt kein großes Problem mit der CDU in Erfurt, die ist bei der Kinder-Jugendförderplanung durchaus eher auf unserer Seite als die SPD. Und wenn eigentlich die AfD irgendwie so in Position bezieht, dann ist das eher irgendwie nichts, was wir jetzt bei uns im Programm groß positiv featuren würden oder wo wir drüber berichten würden.
Die CDU in Thüringen will die Partizipation an der allgemeinen Rundfunkgebühr. Das ist eine Revolution.
Ja, es, es gibt so diverse Sachen, wo die CDU manchmal irgendwie wirklich, also jetzt so näher ist. Der Versuch ist auch, dass wir so Gruppen, die ansonsten nicht so in der Medienlandschaft vertreten sind, halt irgendwie ein bisschen Platz bieten und das eben halt auch abseits von sowas wie, ja, ihr müsst eine bestimmte Quote erreichen, ist bei uns auch so, es wird ab und zu alle paar Jahre, ich glaube alle 5 Jahre von der TLM erhoben und dann eher so in einem Nebenstrang, weil eigentlich Landeswelle und Antenne Thüringen halt das haben müssen wegen der Werbeeinnahmen. Und dann wird nochmal gefragt, so, und kennen Sie eigentlich Radio Frei, kennen Sie eigentlich Radio Lotte, also unser Schwesterradio aus Weimar? Und das ist dann manchmal ja, manchmal nein. Wie viele Sendungen die Leute dann jetzt hören, ist so. Und wenn da plus 3 Leute zuhören, dann ist es halt schön auch, weil die 3 Leute wird es interessieren. Und ich würde auch sagen, wir haben teilweise einfach auch skurrile Sendungen, die von insgesamt halt 160 Redakteurinnen und Redakteuren gestaltet werden. Also wenn man so den Monat sieht, die in ca. 60 Redaktionen aktiv sind. Das ist viel irgendwie was Musikalisches abgedeckt wird, also wo die Leute klassisch zum Radio gekommen sind mit, ja, ich finde das, was auf Landeswelle läuft, nicht so besonders toll und ich habe total viel coolen Hip-Hop zu Hause in meiner Plattensammlung und ich würde da gerne eine Sendung zu machen. Ja, dann muss man halt gucken, wo dein Sendeplatz ist und so weiter. Aber es gibt da ziemlich viele inhaltliche Sendungen und die bewegen sich halt wirklich so, wie es da steht, zwischen Lateinamerika und Russland. Wir haben Magazine, die sich halt wirklich mit Ökologie beschäftigen. Wir haben ein feministisches Magazin und wir haben für mich sozusagen persönlich die skurrilsten Sachen, die wir haben, sind 2x15-Minuten Rubriken auf Latein und auf Esperanto, wo es halt um Leben in Erfurt geht. Und Latein, das ist halt, also das macht beide dieselbe Person. Einmal ist ein Lateinlehrer von einem Gymnasium. Und der kam vor Jahren irgendwann an und hat gemeint, ja, er wird gerne eine Sendung auf Esperanto machen. Und das war so eine klassische Situation. Wir sagen uns immer, hey, wir sind total offen, wir sind frei, wir wollen irgendwie die Leute auch dazu ermuntern, schräge Sachen bei uns zu machen. Und als der vorgestellt hat, dass er eine Esperanto-Sendung machen will, war das, hä, du willst was machen? Das hört doch gar niemand. Und dann so, ja, was ist ja auch nicht schlimm, wenn es niemand hört. Und letztendlich kommen wir gerade dahinter, dass diese Esperanto-Sendung halt total viel gehört wird, allerdings halt nicht in Erfurt, sondern die wird in Indonesien gehört, die wird in Lateinamerika gehört, die wird irgendwie so weltweit gehört.
Das ist eine Reichweite dafür.
Ja, das ist halt wirklich so ganz beeindruckend, weil es halt die Sprachcommunity halt einfach eine andere ist und anders verteilt ist. Und vor 2 Jahren war, glaube ich, auch ein weltweiter Esperanto-Kongress, der in Erfurt stattgefunden hat, aufgrund der Einladung dieses Lehrers. mit der Novellierung des Thüringer Landesmediengesetzes, und damit kommen wir so langsam zu dem, was da, glaube ich, auch das Relevante für euch jetzt irgendwie so ist, hat sich auch für uns die Zeit geändert, wo wir Kinder- und Jugendsendungen unterbringen. Also wir haben, als es absehbar war, dass wir die Sendelizenz bekommen, haben wir mit unserer Kinderredaktion, mit unserer Jugendredaktion geredet und auch mit so ein paar Schülerinnen und Schülern aus den Schulprojekten, die wir gerade in dem Zeitraum hatten, und haben sie gefragt, ja, was passt euch denn? Also wann könnt ihr denn prinzipiell, wenn ihr wollt, sozusagen so feste Sendungen machen? Und dann war so, Nachmittag bis 15 Uhr ist meistens Schule. Und dann, 19 Uhr muss ich zum Abendessen zu Hause sein. Dann wurde das Zeitfenster so immer kleiner. Und dann hat sie so rausgestellt, dass so 17 Uhr ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Und deswegen haben wir jetzt dienstags und mittwochs immer feste Sendeplätze für die Kinder. Und einmal im Monat gibt es auch in der Tat eine Live-Sendung der Kinderredaktion und eine Live-Sendung der Jugendredaktion. Und Live-Sendungen rocken. Also wenn man versucht hat, den Kids vorher so beizubringen, ja, wir müssen jetzt eine Vorproduktion machen und die läuft dann am nächsten Dienstag um so und so viel Uhr, war das so, mach mal. Also schon, die waren auch enthusiastischer, als ich das gerade bin. Aber wenn du die darauf vorbereitest, 3 Wochen lang, dass irgendwie so am ersten Dienstag des Monats die Freisprecher, also die Kinderredaktion, Sendung hat, dann produzieren die ihre Beiträge, machen ihre Moderationen fertig, sind dabei trotzdem hippelig und aufgedreht und anstrengend manchmal, aber gehen dann halt irgendwie 17 Uhr oder 16:55 ins Studio rein und dann sind die saukonzentriert und sind so in so einer ganz positiven Radioanspannung. Das heißt, du siehst halt irgendwie, wie sie aufgerichtet sind und was sie da alles machen, und dann funktioniert das auch irgendwie so mit den Sachen, die sie selbst live anmoderieren, total super. Und dazu kommen halt auch ihre vorproduzierten Beiträge, und Live-Sendungen sind für die auf jeden Fall das, was sie viel lieber machen als vorproduzierte Sendungen. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, in einem Radio Live-Sendungen zu machen mit Kids, das macht viel Spaß. Bei der Jugendredaktion ist es so ähnlich, die sind halt ein bisschen abgebrühter, weil die teilweise schon einfach die Kinderredaktion durchlaufen haben. Für die ist das so, ja, ist okay, machen wir schon. Ganz kurz nochmal dazu, wo sie die, wie so an das Radio überhaupt so an die Kinder- und Jugendhilfe rangekommen ist oder die Kinder-Jugendarbeit. In den 90er Jahren hat das Radio mitgeholfen, die Stadt Jugendring in Erfurt aufzubauen, und Stadt Jugendring als Dachorganisation für ganz viele offene Angebote der Kinder- und Jugendhilfe oder auch für Verbandsarbeit und Ähnliches. Deswegen gibt es da relativ enge Verbindungen. Und der Stadtjugendring ist wiederum auch auf Seiten der Stadt ziemlich gut aufgestellt. Das heißt, der hat da relativ gute Verbindungen zum Stadtrat, zu den ganzen Unterausschüssen und so weiter. Und das ist schon als Instrument, um halt seine eigenen Interessen auch zu vertreten, total wichtig. Also nicht nur unsere Interessen als Radio, wenn es sowas heißt wie, hey, es gibt eventuell Kürzungen im Kinder- und Jugendförderplan, sondern auch wenn die Kids halt sagen, ja, wie ist denn das eigentlich gerade da und damit, und wir würden da mal gerne jemanden befragen, dann ist das auch eine ziemlich gute Quelle, um an Informationen ranzukommen. Habe ich nachher auch nochmal ein kurzes Beispiel zu. Und letztendlich ist es ja so, und das ist sozusagen hier der Punkt schon, dass so Kinder- und Jugendarbeit oder die Leute, die das machen, zwar teilweise ehrenamtlich getragen werden kann, aber doch es besser ist, wenn es halt eine feste Struktur dazu gibt und Leute dafür auch bezahlt werden und halt irgendwie ganz einfach auch die Schulprojekte am Vormittag abdecken müssen und nicht eventuell einen Termin beim Amt wahrnehmen müssen, der 3 Tage vorher reingeflattert kam. In Thüringen ist es so, dass nach der Novellierung des Landesmediengesetzes wir nicht nur die tolle Möglichkeit haben, so medienpädagogische Angebote zu erstellen, sondern wir müssen. Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, wir knapsen von dem Geld, was die Thüringer Landesmedienanstalt uns gibt, auch Geld für medienpädagogische Stellen ab, oder wir versuchen, die andersrum irgendwie zu bekommen. Bei uns ist es gerade so, dass das Budget der TLM vor allem Struktur sichert, also Geschäftsführer, 2 Techniker und eine Person, die für die Programmkoordination zuständig ist. Und die medienpädagogische Arbeit eher über Projekte läuft und über den Kinder-Jugendförderplan der Stadt. Also da haben wir momentan eine VBE, also eine volle Stelle, die auf 2 Personen aufgeteilt ist. Wir haben noch eine 2. Stelle, die über ein Projekt läuft, die auch auf 2 Personen aufgeteilt ist, aber die läuft bloß noch bis Ende des Jahres. Und nächstes Jahr sind wir da bei 1,5 festen Stellen und müssen andere Sachen halt so über neue Projekte abdecken. Das heißt, wir haben bei uns auch dieses permanente, schreibe einen Antrag, hoffe, dass der Antrag bewilligt wird, dann schreibe den Folgeantrag, schreibe dies, schreibe das, schreibe jenes. Und das sind alles so Posten, die wiederum nirgendwo drinstehen, dass sozusagen wir eine Person eigentlich dafür brauchen, die in der Woche 2 oder 3 Arbeitstage sich bloß mit Projekten beschäftigt. Da muss man ganz schön lange gucken, bevor man da mal jemanden findet, der für die Koordinierungsarbeit bezahlt wird. Kommen wir mal wieder zum Eigentlichen, also zum eigentlichen Kinder- und Jugendprogramm. Ich habe es gerade schon gesagt, dienstags und mittwochs, Live-Sendetermin ist total praktisch. Und wenn die Kinder da nicht selbst senden, nur die Jugendlichen, dann gibt es da andere Sachen, die laufen. Da laufen halt die Beiträge aus den Schulprojekten, die wir machen. Da laufen Beiträge aus Schulradio-AGs. Da laufen Beiträge, die im Rahmen von internationalen Jugendaustauschen entstanden sind, die wir auch durchführen. Oder es laufen auch manchmal so begleitende Sachen. Wir hatten im September zum Beispiel die Schultheatertage der Länder bei uns in Erfurt und da waren wir halt einfach auch eine Woche mit dem Mikro da unterwegs und haben dann immer noch so da ein bisschen begleitet, haben da mal ein paar Interviews geführt, haben da mal eine Umfrage gemacht und teilweise auch in Rückkopplung an unsere Jugendredaktion, an unsere Kinderredaktion. Und das ist unsere Kinderredaktion. Eigentlich sind es viel mehr. Das sind gerade 4 davon. Inzwischen ist die Gruppe auf 12 Leute angestiegen. Und die Gruppe war auch mal so bei 2, 3. Und uns war auch nicht so richtig klar, wie man da jetzt mehr Leute hinbekommt. Der beste Multiplikator für sowas ist, sag doch mal deinen Freundinnen und Freunden, dass sie auch mit vorbeikommen können. Wir haben bei uns eine freie Schule und aus der freien Schule sind allein 5 oder 6 Leute mit dabei und die haben halt alle mal irgendjemanden noch mitgebracht und jetzt hängen die damit rum und da verschwindet auch mal wieder einer, aber der Rest der Gruppe bleibt da und ist auch wirklich so eine zusammengeschweißte Einheit. Also man merkt auch schon, hä, wo ist ein Boni heute, warum kommt denn der nicht? Und dann merkst du schon, ja, die sind auch einfach schon sehr aufeinander eingespielt. Also schon auch so mit kleinen Klickenbildungen und ähnlichen. Und der Vorteil für die ist, das, oder für uns natürlich irgendwie auch ein Vorteil, weil wir haben ja auch keine Lust, uns jedes Mal auszudenken, ja, was könnten die denn das nächste Mal in der Sendung machen? Eieieiei. Und dann ist unsere Lebenswelt wahrscheinlich von deren Lebenswelt inzwischen doch so ein bisschen weg. Und deswegen ist es eigentlich so, dass in den Sendungen das behandelt wird, was die gerne behandeln wollen. Ausnahme ist mal, es gibt gerade eine Oberbürgermeisterwahl und wir sagen, hey, geht doch mal rüber, interviewt mal den Oberbürgermeister, sodass wir den in 2, 3 Jahren, wenn es um Kinder, wenn es um Kürzungen im Kinder- und Jugendbereich geht, darauf festnageln können, was er hier ins Mikro gesagt hat. Ansonsten ist das, wie gesagt, das Themenspektrum relativ breit und reicht so von Jugendtheaters, wo ich dann einfach so Simpsons, die sie irgendwie im Alltag begleiten und Futurama zu Lifehacks und irgendwelchen Sachen, die sie halt bei YouTube mitbekommen. Und mal ein ganz kurzer Ausschnitt aus einer Umfrage zum Thema Kinderrechte.
Was haben Kinder an Schulen für Rechte?
Für Rechte? Keine Ahnung. ich bin schon ewig aus der Schule raus, von daher weiß ich es nicht.
Ich finde, in der Schule haben manche Kinder viel zu wenig Rechte. Zum Beispiel dürfen sie nicht im Unterricht Handy spielen oder sie dürfen nicht Tablet spielen und sie dürfen nicht einfach mal Computer spielen. Das finde ich keine guten Rechte. Ich finde außerdem nicht gut, dass man in der Schule mit Füller schreiben muss. Das ist nicht gut, finde ich, weil ich finde, mit einer Tasse konnte man viel besser schreiben.
Das geht zu sagen, sie hat auch teilweise nur so halb ernst gemeint auf ihre Sachen. Einen später kommen auch noch ein paar Antworten, wo es in der Tat auch darum geht, was sie sich auch wirklich wünschen würden. Das war gerade einer aus der Kinderredaktion, der das beantwortet hat auch nochmal. Wir haben es auch untereinander geführt, die Umfrage. Und das ist sozusagen so die Grenze zwischen politisch ernst gemeint und die eigenen Interessen verfolgen und irgendwie so, naja, das Ganze halt irgendwie auch selbst auf die Schippe nehmen, das verschwimmt manchmal so ein bisschen. Und was auch verschwimmt, ist sozusagen das, was wir, wenn wir von sagen, hey, wir sind eigentlich kein Gute-Laune-Radio, wo wir sind nicht so, hey, guten Morgen und aufgewacht und, sondern wir sind eher so, ja, schönen guten Morgen und der Sendung erwartet euch dies und das und jenes. Aber sozusagen aus dieser Gute-Laune-Kultur oder aus diesem aus dieser YouTube-Kultur, ja, was man von so vielen YouTubern auch hat, kommen bei uns hier natürlich auch nicht raus.
Hallo und herzlich willkommen wieder bei Radio Frei. Am Mikrofon sind Ben und Marius. Und ich kann nur eins sagen, und zwar... Nimm's doch mit dem Bob auf. Ja. Okay, es geht heute um dieses Thema, und zwar um Lifehacks. Da wollen wir mal anfangen. Lifehacks sind halt Hacks, womit man sich das Leben leichter macht. Zum Beispiel gibt es halt Tipps, verschiedene Tipps. Ich fange einfach mal an, und zwar der erste Tipp ist halt, wenn ihr Äpfel habt und die auch schon nur 20 Minuten in der Schüssel liegen,
so, und wie das weitergeht, das könnt ihr in unserer Mediathek auch www.radio-frei.de nachhören. Das ist wie gesagt unsere Kinderredaktion. Neben der gibt es auch noch dann eine Jugendredaktion, die ist durchaus seriöser, würde ich mal sagen. Die sind heute irgendwie echt schon viel gesetzter. Die sind teilweise einfach seit 4, 5, 6 Jahren im Radio dabei, sind teilweise auch sozusagen von der Kinderredaktion zur Jugendredaktion, immer noch in der Jugendredaktion und gleichzeitig Bufti-Leistende, also die inzwischen auch einfach einen recht großen Teil ihres Alltags im Radio verbringen. Und das ist für uns total super. Also, weil man merkt halt schon, wenn man irgendjemanden als Bundesfreiwilligendienstleistende hat, die keine Ahnung, hat eher so ja ein vages Interesse am Radio hat oder ob das jemand ist, die halt irgendwie seit 3 Jahren Radio macht und wenn du sagst, Anna, kannst du mal das und das, sagt sie, ja, ja, kein Ding, in einer halben Stunde ist es fertig und wo es dann auch ein sehr kollegialer Umgang mit Anna ist.
Heimat-Lokalsender.
Ich würde es nicht so nennen, aber so ein bisschen ist es, glaube ich, manchmal so. Die Themen, die da sind, sind irgendwie halt auch so breit gefächert, sind teilweise schon noch ein bisschen politischer, als sie dann bei der Kinderredaktion waren. Und die greifen halt irgendwie so von so eher kulturellen Themen wie dem Film Chick, der gerade irgendwie in Kinos läuft. Das greifen sie auf, wenn sie da selbst waren. Da gibt es auch dazu gerade eine Inszenierung am Jugendtheater in Erfurt. Und ansonsten halt auch wirklich so Ökologie-Themen, dann irgendwie Mitbestimmung an der Schule war auch vor kurzem nochmal ein Thema. Und die Frage nach Geflüchteten, wie können Geflüchtete halt vielleicht auch ins eigene Radio integriert werden und ähnliches, sind auch Themen gewesen. Wenn wir, das sind sozusagen unsere zwei festen Komponenten, Kinderredaktion, Jugendredaktion, dann ist es eigentlich ganz oft noch so, dass wir einfach so Anfragen bekommen und sie heißen dann, ja, wir würden gerne mal ein Projekt machen zu. Und das sind so die Klassiker und dann haben wir das eigentlich im Angebot, dass wir so zwischen 2 Stunden Radioführung, Leute wollen mal ganz kurz ins Radio reinschnuppern, bis zu einem Wochenprojekt irgendwie sie so alles auf der Tasche haben oder im Petto haben. Manchmal ist das Wochenprojekt auch dann eher so auf über das Schuljahr jeden Freitag verteilt, das kann auch passieren, je nachdem wie es den Leuten halt besser passt. Die sind manchmal frei, was wir da machen können. Manchmal ist es eigentlich auch so, dass wir da sehr stark an den Lehrplan angekoppelt sind. Das hängt so ein bisschen von den Lehrerinnen und Lehrern ab. Thematisch vorgegeben ist es zum Beispiel, wenn wir Projekte zu Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage machen, also oder wenn es um Lehrplaninhalte geht, die direkt umgesetzt werden sollen. Wobei es leider immer noch nicht passiert ist, dass irgendwann mal ein Chemielehrer und eine Chemielehrerin ankam und gemeint hat, hey, ich würde gerne mal so experimentelle Chemie oder experimentelle Physik oder irgendwelche Sachen mal vom Radio begleiten lassen. Kann man ja prinzipiell auch machen mit viel Beschreiben und so Kino für die Ohren erzeugen. Das funktioniert bloß leider nicht, weil die Lehrerinnen und Lehrer sich da irgendwie so ein bisschen haben oder das nicht machen wollen. Dabei stelle ich mir das total schön vor, wenn man da so ein kleines Hörspiel oder so ein schönes Feature eigentlich draus machen könnte, wie man im Chemieunterricht halt irgendwie Sachen zusammenmischt und dann vielleicht auch den einen oder anderen Effekt dann erzielen kann. Ansonsten, wie gesagt, ist es ganz oft an Lehrplaninhalten oder aber halt auch, dass es Angebote von anderen Trägern gibt, die ans Radio gekoppelt sind. Das ist insbesondere bei der historisch-politischen Bildung der Fall. Es gibt in Erfurt die vorhin schon 2 angekündigten so Bildungsstätten dafür. Es gibt noch mehr, aber das sind die, mit denen wir vor allem zusammenarbeiten. Das ist einmal die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Das ist ein ehemaliger Stasi-Knast, der 1989 als erster Stasi-Knast der DDR besetzt wurde von einer Gruppe von Frauen für Veränderung. Und die haben halt verhindert, dass da die Akten verbrannt wurden und so weiter. Und das ist schon so irgendwie eine ganz spannende Geschichte und die kann man da halt irgendwie auch dran erzählen. Und man kann halt an dem Gefängnis oder dem ehemaligen Gefängnis halt noch viel mehr erzählen, weil es halt auch zu NS-Zeiten schon ein Gefängnis war und bis in die Kaiserzeit zurück und wie sich das dann noch so weiterentwickelt hat, da gibt es auch gerade, also auch von Seiten der Gedenk- und Bildungsstätte aus irgendwie ganz spannende Forschungen zu und wir haben das halt begleitet, seitdem das entwickelt wurde. Das heißt, unser erster Radioprojekt da war eins auf der Baustelle, also wo noch nichts war und dann kamen so langsam die Handwerker und dann wurde das alles so mit uns zusammen entwickelt und das war ein sehr abgefahrenes Schulprojekt, weil es ansonsten geht man ja irgendwo rein, hat eine fertige Ausstellung, lädt sich nochmal einen Interviewgast ein und dann war es das so ein bisschen. Und da ist es halt so ein bisschen, dass wir das schon länger begleiten. Der andere Ort, wo wir so historisch-politische Bildung machen, ist bei Topf und Söhne. Wie gesagt, die Hersteller der Krematoriumsanlagen für Auschwitz, Birkenau und andere Vernichtungslager zu Zeiten des NS. Und da gab es in der Vergangenheit so ganz oft Projekte zum Thema Arbeit und Verantwortung, weil Topf und Söhne halt so eine, also die waren jetzt keine großen überzeugten Nationalsozialisten, sondern die waren halt einfach gute Leute, die im Kapitalismus agiert haben und funktioniert haben. Und die auch jetzt dann nicht von der SS so groß unter Druck gesetzt wurden oder ähnliches, sondern da ging es dann halt, ja, wollen sie den Auftrag machen? Sonst kriegt die Kori aus Berlin, also machen wir den Auftrag und dann fordern wir allerdings auch von der SS eine höhere Bezahlung da und dafür ein und unseren Ingenieur schicken wir nur unter den und den Bedingungen nach Auschwitz raus. Also dann, die waren schon auf einer Augenhöhe und das macht es halt ganz spannend, darüber Berichte zu machen oder Projekte zu machen, weil man da halt auch mit anderen Trägern noch gut zusammenarbeiten kann, unter anderem halt auch mit sowas wie der Industrie- und Handelskammer. Was, glaube ich, auch nicht so oft passiert, dass man die für historisch-politische Bildung begeistern kann. Funktioniert doch nicht immer mit dem Begeistern. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus der Andreasstraße, also wo man so ein bisschen die Atmosphäre des Knastganges da noch sieht. Und das ist das erste Projekt, was wir da gemacht haben, wo wirklich halt noch die, sagen wir hier, die Plombierung der Tür, die sind von dem Zeitpunkt, als das 1989 verschlossen worden, damit die Akten da nicht raustransportiert werden. Die haben die Zellen sozusagen, die Leute waren frei und die haben die Akten, die Zellen alle rein, haben sie zuplombiert und versiegelt. Und das ist ein anderes Projekt, da seht ihr schon, da sind die Ausstellungsstücke schon da. Und ja, das ist irgendwie auch ein ganz witziges Projekt gewesen, weil wir dann auf einmal gar nichts damit zu tun hatten, sondern das hat unser Freiwilligendienstleister einfach dann irgendwann übernommen. Das war so, ich kann das auch alleine machen. Und dann haben das halt die Freiwilligendienstleister der Andreasstraße und von uns haben einfach zusammen eine sehr gelungene, wie ich finde, Sendung auch produziert, wo es ganz viel auch um Kunstformen in der DDR und wie wir das sozusagen jetzt aufgearbeitet behandelt haben. Die dritte Säule sozusagen sind eher so freie Projekte. Das ist irgendwie ganz schön, wenn gute Themen da sind. Der Nachteil ist halt, wenn man eine Klasse hat, die gerade nicht so besonders kreativ ist, solche Sachen werden in der Tat auch immer kurz vor den Ferien dann angefragt, dann ist es so, ja, was machen wir denn jetzt? Na, ihr könnt eine Umfrage, ein Interview, was bewegt euch denn gerade? Ja, weiß nicht. Na, wir fragen die Leute mal, was sie die schönsten Sehenswürdigkeiten von Erfurt halten. Und ich so, fällt euch denn nichts Spannenderes auf, was irgendwie so näher an dir dran ist, zu deinem Fußballverein, zu irgendwie so, du wohnst in so einem kleinen Dorf, wie du von deinem kleinen Dorf nach Erfurt reinkommst zur Schule oder so. Nee, ich will was zu Sehenswürdigkeiten machen. Dann machen sie was zu Sehenswürdigkeiten. Aber manchmal ist es halt auch so, dass die vorbeikommen und sagen, ja, verstehen wir gerade gar nicht, irgendwie haben gehört, unser Jugendclub soll geschlossen werden. Wie jetzt? Ja, wissen wir auch nicht. Ja, und dann sozusagen, dann kommt genau diese Kontakte zum Stadtjugendring kommen dann wieder an. Und dann ist es so, dass man dann ganz einfach sagt, ja, Robert vom Stadtjugendring, kannst du mal rüberkommen und dem und uns mal erklären, wie der aktuelle Stand gerade ist. Und nachdem Robert dann erstmal so kurz erklärt hat, was der Stadtjugendring eigentlich ist, ist es so, dass die, glaube ich, auch schon mit einem anderen Bild nach Hause gegangen sind und ein Vierteljahr später mit einem anderen Projekt nochmal zu uns gekommen sind, um da mal dran zu bleiben und um zu schauen, wie man denn da vielleicht auch weiter agieren kann.
Okay, wir begrüßen Robert Richter vom Stadtjugendring.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Von was hängt es eigentlich ab, ob ein Jugendclub entsteht, bleibt oder geschlossen wird?
Okay, also zum einen, wie gesagt, habe ich schon gesagt, Sozialraumanalyse. Das heißt, wir haben ja nur eine begrenzte Zahl von Mitteln. Der bisherige Jugendoberplan sind ungefähr 5,5 Millionen, die die Stadt ausgibt. Da ist die Jugendarbeit, also die Jugendclubs sind da mit drin, da sind Jugendverbände mit drin, da sind die Schulsozialarbeiter mit drin, da ist das Streetwork mit drin.
Weißt du, was auch nicht im Übrigen
ist? Okay, also der Jugendhilfeausschuss hat die Entscheidung getroffen, dass Domizil ein Interessenbekundungsverfahren für das Domizil einzuleiten. Das heißt, dieses Objekt wird ausgeschrieben werden im nächsten Jugendförderplan. Ne? Also der bisherige Jugendförderplan geht jetzt dieses Jahr zu Ende und 2017 soll es einen neuen geben. Und da soll es ein Interessenbekundungsverfahren geben, das müsste eigentlich, ja, wird wahrscheinlich dieses Jahr noch laufen. Und da können sich freie Träger bewerben. Da kann sich auch die Kindervereinigung bewerben. Das heißt, sozusagen, Träger können sich darauf bewerben mit einem Konzept. Und dann sagt wieder der Unterausschuss, der Jugendhilfeausschuss und der Stadtrat immer, ne, also sind immer mehrere Ebenen, die man gehen muss, die sagen dann, okay, wir entscheiden uns für den Träger mit dem Konzept.
Das kommt später. Ihr merkt schon auch für Leute aus der Jugendhilfe ist es manchmal sehr schwierig, komplizierte Zusammenhänge einfach zu erklären, sodass sie für Kinder verständlich sind, wenn viel von Unterausschüssen und so weiter noch die Rede ist. Aber ich glaube, durch das Interview und durch das Gespräch, was sie mit Robert im Vorfeld und im Nachgang hatten, haben sie halt schon einiges mehr mitbekommen, wo wie halt sozusagen das funktioniert, warum ihr Jugendclub halt nicht geschlossen werden soll, sondern warum da eventuell bloß demnächst andere Leute sind und warum das Konzept halt vielleicht ein bisschen geändert werden soll. Das Interview war insgesamt 13 Minuten lang.
Wie ist es ausgegangen?
Das Interessenbekundungsverfahren ist abgeschlossen und es gab letzte Woche im Unterausschuss die sozusagen Beratung dazu. Aber wie sozusagen der aktuelle Stand ist, ist noch nicht öffentlich. Also wer jetzt den Zuschlag bekommen hat. Aber sozusagen vielleicht zu
bestehen bleiben jedenfalls.
Ja, das auf jeden Fall. Genau, die Sache ist halt, dass unklar ist, ob der aktuelle Träger das behält oder ob irgendjemand anderes hinkommt. Und das hat was damit zu tun, dass in das Stadtviertel innerhalb der letzten 2 Jahre relativ viele Geflüchtete auch gekommen sind. Und der Jugendclub hat es nicht geschafft, sondern die Kids halt irgendwie auf sich, an sich zu binden, sondern es war eine sehr weiße Gruppe, die da halt irgendwie in dem Jugendclub drin war und durchaus auch die rechtsaffin war. Und die halt dann auch gesagt hat, nee, wie wollen wir hier nicht haben? Und die dann halt auch Leute mit einem migrantischen Hintergrund halt einfach auch so rausgemobbt hat. Und da haben sie halt anscheinend am Anfang nicht so richtig das pädagogische Konzept dafür gefunden, um das umzuändern. Deswegen gab es halt auch die Diskussion überhaupt, ob man da jetzt einen Trägerwechsel vornehmen soll. Also, ich glaube, die haben sich inzwischen auch schon andere Konzepte sich überlegt und ich bin selbst gespannt, wie sie denn da jetzt weitermachen oder wer da weiterkommt. Der Vorteil bei diesen freien Projekten, es kann relativ langweilig werden, aber es kann halt echt auch so sehr schön nah an der Lebenswelt der Jugendlichen sein. Und es kann sehr schön nah daran sein, was die auch wirklich interessiert. Und wie gesagt, die waren einfach im Sommer dann nochmal da im Rahmen von einem anderen Projekt, um halt einfach noch an dem Thema weiterzuarbeiten. Das sind so klassische Schulprojekte. Und dann haben wir irgendwann vor 3-4 Jahren noch ein Seminar, einen 2-tägigen Workshop entwickelt, der sich mit Medien und Medienkompetenz und Medienbildung und diesen ganzen Begriffen halt irgendwie versucht auseinanderzusetzen. Und der versucht zum einen an dem ersten Tag so darauf einzugehen, was sind Medien eigentlich, vor allem so vor dem Hintergrund der klassischen Massenmedien wie Zeitungen, Fernsehen und so weiter. Und wie funktionieren die? Wer wird da gezeigt? Wer wird vielleicht auch gerade nicht gezeigt? Also kann man wir versuchen es immer mit relativ vielen Methoden aufzuarbeiten und nicht vorne zu stehen und bloß bla 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 irgendwie viel zu erzählen. Trotzdem ist es so, dass der erste Tag, wo es wie eher so um theoretische Grundlagen geht und wo wir jetzt halt eher so methodisch miteinander arbeiten, immer irgendwie schlechter bewertet wird als der zweite Tag. Und der stimmt mich sozusagen auch wiederum sehr positiv darauf, was die Zukunft des Radios angeht, weil das eigentliche Radio machen bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen einfach, finde ich, eine sehr positive Resonanz erfährt. Das merken wir an dem zweiten Tag immer. Der zweite Tag ist der Praxistag. Da geht es dann darum, okay, ihr habt irgendwelche Themen, die euch beschäftigen. Dann überlegt euch vom ersten Tag zum zweiten Tag schon mal, wen ihr eventuell dafür haben wollt. Wir versuchen, Interviewpartnerinnen klarzumachen und irgendwie versuchen, das vorzubereiten. Oder aber ihr versucht das selbst über eure Kanäle. Und am zweiten Tag geht es dann sozusagen darum, das umzusetzen innerhalb von 6 Unterrichtsstunden, Interviews zu führen, zu schneiden und eine Sendung oder zumindest eine kurze Sendung zusammen zu basteln. Und der zweite Tag schneidet immer super ab, also weil es einfach gut funktioniert, Leuten Technik in die Hand zu geben und zu sagen, so funktioniert es prinzipiell und jetzt liegt es bloß noch an dir, was du daraus machst. Und wenn Leute dann kommen und sagen, ja, ich hätte eigentlich Lust auf ein Hörspiel, dann ist so, das schaffst du wahrscheinlich nicht, aber kannst du gerne irgendwie nächste Woche wiederkommen. Und das machen in der Tat auch Leute. Und kommen dann einfach in späterem Zeitraum nochmal wieder und arbeiten mit uns weiter an irgendeinem Thema. Vielleicht auch so, weil sie das dann in die Schule zurückgetragen haben, in einem anderen Fach dann irgendwie die Aufgabe bekommen, Hörspiel zu machen und dann so dann wieder zu uns kommen. Und an diesem einen Tag gibt es immer so einen kurzen Einblick in das eigentliche Radio machen. Und wie gesagt, das kommt echt gut an. Also manchmal verwundert es mich so ein bisschen, weil ich mir denke, okay, das sind jetzt auch nicht so die Themen, wo ich denken würde, ja, da liegt so viel Brisanz für ihre Lebenswelt drin. Aber es ist halt schon so, dass ich sagen, halt die Themen ja selbst aussuchen können und das dann auch machen. Und dann halt auch, und ich glaube, das ist schon auch diese Sache, am Ende halt auch ein Produkt in den Händen haben, was sie mit nach Hause nehmen können. Und was dann halt auch genauso Dienstag und Mittwoch in der 17 Uhr Schiene gespielt wird. Oder aber, und das ist der andere Sendezeitpunkt, ja, Samstag, Sonntag zum Mittagessen, genau 12 Uhr. Und das ist natürlich irgendwie auch ganz nett, wenn man dann sagt, so Mama, Papa, Essen ist fertig, hinsetzen, Radio an und jetzt kommt mein Beitrag im Radio. Ist halt irgendwie eine ganz charmante Zeit, finde ich. Ansonsten gibt es noch einiges mehr, was wir irgendwie in dem Bereich von Kinder- und Jugendarbeit machen. Das ist Baba Yaga-Fest. Sagt jemand von euch Baba Yaga was?
Ja, klar.
So eine klassische russische Hexe. Und da wurde halt dann auch damit gearbeitet und wird halt mit der Volkshochschule zusammen so einen Nachmittag, insbesondere für kleinere Kinder, erstellt. Wir haben eine Studi-Redaktion, die echt sehr aktiv inzwischen ist. Wir hatten vor Jahren mal eine, die war auch wirklich nah an die Uni angekoppelt, da gab es auch Leistungspunkte für, wenn man das mitgemacht hat. Das hat dummerweise dazu geführt, dass die Leute dann da saßen, ihr eines Produkt sozusagen innerhalb von dem Semester erstellt haben und dann irgendwie gelangweilt in der Redaktionssitzung vom Mescalito von der Studierendenredaktion saßen. Das wurde dann irgendwann abgebrochen und dann gab es vor 3 Jahren oder sowas, hat es eine Gruppe von 2-3 Studierenden, die gesagt haben, wir würden mal wieder und das war so, Oh, wollen wir das? Hm, na gut, und dann hat eine von unseren Ehrenamtlichen gemeint so, ja, ich kümmere mich da erstmal drum. Und inzwischen, die sind halt irgendwie so 12, 15 Leute und machen regelmäßig Sendungen und machen echt auch qualitativ hochwertige Sachen. Sind teilweise aus der Studierendenredaktion so in die anderen Redaktionen reingeflossen, machen wir nochmal extra Musiksendungen, machen nochmal Nachmittagsmagazine mit. Das funktioniert super. Dann gibt es immer so Sonderprojekte, wenn irgendwas gerade auf dem Plan steht. Also so wie in dem Fall war es halt die Befragung zum OB, was ich vorhin schon gemeint habe, da kann man Leute dann auch drauf festnageln, wenn sie dann später sagen, ja, wir müssen halt Kürzungen durchführen, und dann haben sie halt irgendwie 2 Jahre vorher gesagt, so auf gar keinen Fall werden wir Kürzungen im Kinder- und Jugendbereich durchführen, da ist das was, womit man gut arbeiten kann. Internationale Jugendarbeit, wir haben in der Vergangenheit vor allem mit so einem Frankreich und Bosnien-Herzegowina irgendwie Projekte gemacht, als da vorhin Kosovo viel war, wurde ich auch schon irgendwie so ganz hellhörig. Und das sind halt auch spannende Projekte, die unter den Themenkomplex dann irgendwie fallen, also wo dann heißt Demokratie und Diskriminierung und ähnliches, also gerade vor dem Hintergrund des relativ nahen Bosnien-Konflikts oder des Krieges in Ex-Jugoslawien, wo sagen die Beziehung der Leute halt echt noch eine andere ist, als wenn wir jetzt auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges drauf gucken. Also eine Gruppe von war erst vor 2 Wochen dort wieder in Bosnien unten, hat gemeint, das ist halt anders, weil die Leute reden da halt nicht über Uroma und Uropa, sondern die reden halt über Onkel und Tante, die halt irgendwie dann so in der Stadt waren und Leute umgebracht haben oder umgebracht wurden. Und wo man auch so Perversitäten des menschlichen Daseins irgendwie so sieht. Also wenn es in Sarajevo so eine Sniper-Alley gibt, wo Leute hingekarrt wurden als Touristen, ein Scharfschützengewehr in die Hand gedrückt bekommen haben und dann jetzt hier so feuerfrei. Und wo man auch so denkt, so, das sind vollkommen andere Erfahrungen oder sozusagen so Horizonte, die er sich da nochmal öffnen mit solchen Austauschen und teilweise echt auch sehr, sehr gruselige Sachen, finde ich.
Schieß den Keiler, wie bei der Schießbude, wo der Keiler
ist. Mhm, genau. Und das ist, Sarajevo liegt halt so ein Talkessel drin, und da gibt es halt wirklich unten so eine Sniper-Alley, und da haben die Leute halt einfach immer runtergeballert. Außerdem versuchen wir gerade von unserer schönen Lage in der Innenstadt so ein bisschen wegzukommen. Also wir versuchen da schon zu bleiben, aber wir versuchen auch ein bisschen rauszugehen, weil wenn man sich so schön eingerichtet hat, das Rathaus ist 500 Meter weg, ganz viele von den freien Trägern sind 700 Meter weg, andere Sachen sind 1,5 Kilometer weg, dann kommen die halt einfach alle zu uns. Und Erfurt ist allerdings so, hat eine größere Ausdehnung, was so in den Plattenbaugebieten zum Beispiel passiert, war für uns jahrelang überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Dann haben wir irgendwann einen Container genommen, bekommen, gekauft, wo früher mal so ein Maybach drin war, so ein Luxusauto, dann wurden die Türen noch anders gemacht, und jetzt gibt es da halt einen Radiocontainer mit kompletter Sendetechnik drin. Der wird so meistens für ein halbes Jahr ungefähr in den Stadtteil abgesetzt, und da passiert dann auch genau das, was du gerade hattest hier mit Interventionen und so. Dann heißt es nämlich auch so, ja, dann kommt doch einfach am Container vorbei und wir reden über die Sachen, die ihr gerade irgendwie machen wollt. Und das ist natürlich was anderes, wenn ich erst so Radio, Studio, Entschuldigung, ich wollte in die Sendung rein. Was, du willst in die Sendung rein? Die ist doch gerade live, da kannst du doch gar nicht rein. Oder ob da jemand sagt so, ja, komm doch mal hier vorbei, warum machst du das Laub da gerade weg? Und wo man ganz viele Sachen aus der Umgebung einfach ganz anders mit einfließen lassen kann. Und das funktioniert halt mit so Erwachsenen, aber es funktioniert auch super mit Kids. Und dann haben wir noch den LAP-Jugendforum. Der LAP ist der lokale Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Und das ist ein Projekt, was jetzt Partnerschaft für Demokratie heißt, falls euch sowas mal bei euch in der Gegend begegnet. Da kann man Geld aber antragen für Projekte, die sich halt irgendwie für Demokratie, für Meinungsvielfalt und so weiter einsetzen. Und da wurde dieses Jahr ein Fonds installiert, der sich halt insbesondere für Kinder- und Jugendprojekte einsetzt. Das heißt, es gibt eine Jury aus Kindern und Jugendlichen, die über Projekte, die von Kindern und Jugendlichen gestellt werden und geplant werden, abstimmt. Und das hat ein Gesamtbudget von 6.000 Euro, glaube ich, oder so. Das heißt, die können da auch innerhalb des Jahres schon ein bisschen was mitmachen. Das sind mal so ein paar kurze Impressionen. Das ist das Baba Yaga-Fest. Also wo ich auch mit kleineren Kindern auch so ein bisschen märchenhaft zurecht gemacht. Oder die Studierendenredaktion und hier in dem Fall auch damit, dass sie halt nicht bei uns, wo ich auch ins Studio gebunden sind, sondern mit mobiler Sendetechnik kann man auch relativ einfach rausgehen und kann versuchen, auch einfach nochmal neue Leute anzusprechen oder oben auf dem Campus halt einfach auch unirrelevante Sachen direkt vom Campus senden. Bei uns ins Studio und dann direkt weiter auf den Sender. Und das ist halt schon auch... genau, also inzwischen funktioniert es auch über LTE, aber früher hieß es so, ja, wenn eine ISDN-Steckdose irgendwo ist, dann funktioniert das schon. Also ein Kabelanschluss ist schon immer noch praktischer, aber es funktioniert in der Tat auch mit so LTE-Sticks. Mhm. Das machen wir nämlich bei dem Container.
Das ist ein bisschen esoterisch.
Das ist der Container, von dem ich gerade erzählt habe, und hier in dem Fall auch genau, mit einer Sendung der Kinder-Jugendredaktion, die sich halt, ich weiß gar nicht, mit was für ein Thema gerade auseinandergesetzt haben. Kann man halt schön auch sehen, können sich viele Leute noch drumherum versammeln. Hier drüben in der Ecke war auch gleich noch ein Jugendclub von der CVJM und ein Spielplatz. Und noch ein kleines bisschen weiter war eine Pokémon-Arena, was im Sommer dazu geführt hat, dass da ganz viele Leute vorbeigekommen sind. Und zwar allerdings so und nicht so wirklich auf den Container geschaut haben, aber trotzdem dann ganz oft dann irgendwie hängen geblieben sind. Und noch eins zurück, und das ist so ein Bild aus Sarajevo, wo man im Hintergrund halt auch so die Massengräber sieht. Und wo wir es vorhin schon ein paar Mal von so Good Practice, Best Practice Beispielen hatten, was bei uns relativ neu oder relativ kurz, vor kurzer Zeit erst passiert ist, ist ein Projekt von einer Redaktion bei uns, die heißt Handmade, beschäftigt sich mit regionalen Bands und hat irgendwann angefangen, die einfach vorzustellen für eine Stunde, hat sich ins Studio eingeladen, hat sich Zeit für den genommen, haben irgendwie ein Bierchen getrunken, haben viel gelabert, haben viel gedacht, war irgendwie eine ganz charmante Musiksendung. Und dann haben die Anfang des Jahres gesagt, irgendwie in Thüringen ist gerade so viel irgendwie so latenter und offener Rassismus da und irgendwie finden wir das nicht cool. Und wir würden gerne eigentlich an Schulen gehen mit guter Musik und mit guter Musik, die halt auch Position bezieht. Und da ist diese CD draus entstanden, die heißt Macht ihr eine Platte, Thüringen für Mitmenschlichkeit und Vielfalt. Und ist ziemlich gut aufgenommen worden. Und daraus ist dann wiederum noch was anderes entstanden, nämlich eine Veranstaltung an der Evangelischen Gemeinschaftsschule, eben halt auch wieder in Kooperation mit diesem LAP-Jugendforum, der Geld dafür zur Verfügung gestellt hat. Aus der Schule heraus gab es die Idee, einen Workshop halt zu machen, und zwar an einem Nachmittag sich ein oder zwei Bands einzuladen in die Schule, sozusagen um das Ganze musikalisch zu untermalen, für die Kids interessant zu machen, dazu Workshops anzubieten zu ganz unterschiedlichen Themen, zu Hip-Hop, zu Graffiti, zu Radio selbstverständlich, zu ganz, ganz vielen bunten, zu Gitarre spielen und diesen Nachmittag halt so zu nehmen, um die Kids halt irgendwie auch nochmal dafür zu sensibilisieren, wie das jetzt mit Rassismus in der Gesellschaft und Ähnliches ist. Und das hat echt ziemlich gut funktioniert an dem Tag, halt ganz viele unterschiedliche Leute zusammenzubekommen, und ich glaube, da ist auch eine Fortsetzung durchaus noch geplant. Das ist so der grobe Überblick über die Sachen, die wir machen. Das ist trotzdem bloß so ein Schlaglicht irgendwie so ein bisschen. Letztendlich hat jedes Projekt ja irgendwie auch seine eigenen Herausforderungen, seinen eigenen Charme hier irgendwie auch. Und es hängt ja immer davon ab, mit wem man zusammen ist und vielleicht auch was von der Tagesform man gerade ist. Aber ich finde auf jeden Fall, Radio hat sich als Medium für die Kinder- und Jugendarbeit auf gar keinen Fall irgendwie erledigt, sondern sowohl bei den Kindern und Jugendlichen hat es einen hohen Stellenwert, und gerade wenn sie halt selbst aktiv mitmachen und wenn sie halt auch so über Schulprojekte das Radio kennen, dann hört man danach halt durchaus auch noch, ja, das läuft seitdem auch öfters bei uns im Radio, und die kriegen dann halt auch viel mehr mit, was andere Kinder und Jugendliche halt alles so machen. Ja, insofern nur mal ein kurzer Einblick mal da rein.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.